Ich kann physisch nach Beirut gehen mit meiner Tochter. Ich kann Interviews führen und sie mitnehmen. Das ist das, was ich gemacht habe. Problem ist ja nach wie vor, dass es nicht nachhaltig ist. So wie ich es im Moment mache, ist das ein Modell für die nächsten 2, 3 Jahre. Aber es ist kein Modell für die nächsten 20 Jahre, weil ich damit nicht genug verdiene.
Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 2. Staffel von Wie haben Sie das gemacht? In diesem gemeinsamen Podcast mit Reportagen FM wagen wir, die Schülerinnen und Schüler der Reportageschule Reutlingen, einen Blick in den Maschinenraum des deutschen Journalismus. Dafür laden wir uns die besten deutschsprachigen Reporterinnen und Reporter ein und besprechen mit ihnen jeweils einen ihrer Texte. Mein Name ist Marina Klimczuk und ich bin Schülerin des aktuellen 17. Jahrgangs. Meine Gästin heute ist Merit Michel, eine Alumna der Reportageschule Reutlingen. Heute ist Merit freie Journalistin, lebt in Bern und schreibt Reportagen vor allem aus dem Nahen Osten, aus Bagdad, Istanbul, Beirut. Hallo Merit.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Richtig cool, dass du heute mit mir sprichst. Und zwar wollen wir über das Haus am Krater sprechen, deine Wahnsinnsreportage, die letztes Jahr, in der Republik erschienen ist, 2 Monate nach der Explosion in Beirut 2020. Und für die hast du letztes Jahr ja auch den Real 21 Medienpreis bekommen und warst für den Deutschen Reporterinnenpreis nominiert. Das ist ja echt ein Hammertext. Kannst du kurz erzählen, worum es da geht?
Ja, also es geht, wie der Titel schon sagt, um ein Haus, genauer gesagt um ein 8-stöckiges Wohnhaus, ganz in der Nähe vom Hafen von Beirut, wo ja die Explosion war, 2020 am 4. August. Und ich bin ganz zufällig an dieses Haus rangekommen und habe dann gemerkt, dass es eine wahnsinnige Geschichte ist und habe dann beschlossen, darüber zu schreiben und habe einfach mit allen Bewohnerinnen gesprochen. Und vielleicht ganz kurz, warum das eine unglaubliche Geschichte ist. Also erstens natürlich, weil sie ganz nah am Hafen dran waren, als die Explosion geschah. Und die meisten Leute, die dort drin leben, sind ziemlich alt, so in ihren 70ern. Und waren auch fast alle zu Hause und haben das halt alle miterlebt. Und einfach schon nur diese Beschreibung von den verschiedenen Bewohnerinnen über diese paar Sekunden und die Minuten und Stunden danach war schon unglaublich. Und dann aber auch die Geschichte des Hauses, weil sie alle ungefähr zur Zeit eingezogen sind, als der Bürgerkrieg angefangen hat und damals alle jung und frisch verheiratet waren und Familien gegründet haben und eigentlich so alle die jüngere Geschichte des Libanons in diesem Haus erlebt hatten. Und ich, ja, das habe ich dann irgendwie aufgeschrieben.
Das hast du ziemlich, ziemlich toll aufgeschrieben. Ich will nur kurz vorlesen den ersten Absatz, der einen richtig, als ich angefangen habe, den Text zu lesen, das entwickelt einen richtigen Sog, dass man eigentlich weiterlesen muss. Warte. Es fängt an mit, am 4. August um 6 Uhr abends fällt der Strom aus. Jean Nassif steht auf seinem Balkon im 8. Stock und filmt mit seinem Handy den Rauch, der wenige 100 Meter entfernt über dem Hafen von Beirut aufsteigt. Seine Mutter, Dolly Hajj, ruft ihn nach drinnen. Wie jeden Tag in der kurzen Zeit, bevor der Generator anspringt, wollen die beiden die Klimaanlage abstellen und den Kühlschrank ausstecken. Dann hören sie einen Dröhnen, wie von einem Kampfflugzeug direkt über ihnen. Da steckt ja schon wahnsinnig viel drin. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, aber gleichzeitig auch, es gibt keinen Strom. Es steckt eigentlich alles schon in diesem ersten Absatz drin. Wie kam's? Woher wusstest du, dass du die Geschichte so anfangen wirst?
Das war völlig klar. Das war gar keine Frage. Also ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern natürlich, aber ich weiß noch, dass Dolly war tatsächlich die erste, mit der ich gesprochen hatte. Noch bevor ich wusste, dass ich diese Geschichte schreiben will, war ich wirklich bei ihr einfach zum Kaffee zufällig. Und ich glaube, sie hat tatsächlich so angefangen zu erzählen. Sie hat gesagt, um 6 Uhr ist der Strom ausgefallen und dann, ne, und er war auf dem Balkon und hat gefilmt und dann ist er rein und wir wollten den Kühlschrank ausstecken. Und vielleicht muss man dazu sagen, in Beirut ist das sehr normal, dass der Strom ausgeht. Das passiert in allen Stadtvierteln regelmäßig und eben auch damals meistens zur selben Zeit. Und das war einfach so eindrücklich und ich beschreibe ja dann, wie die verschiedenen Bewohnerinnen diese, was sind es, 8 Minuten vor der Explosion, also zwischen Stromausfall und Explosion, wie sie das erlebt haben und wo sie waren. Die eine war da auch noch im Aufzug, der ist dann stecken geblieben und sie musste rausgeholt werden und das war dann in der letzten Minute, bevor die Explosion war, sonst wäre sie gestorben. Und das war einfach, ja, das war wie so ein Mosaik aus verschiedenen Erzählungen, das sich so zusammengefügt hat. Und dann konnte man irgendwie nachvollziehen, wie sich das angefühlt haben musste. Oder so hat sich das auch für mich angefühlt, als ich den Leuten zugehört habe.
Es gab ja wahnsinnig viele Texte zu dieser Explosion, auch in deutschsprachigen Medien. Aber was dein Text so besonders macht und weshalb er auch einen Preis gewonnen hat, glaube ich, ist, dass er durch die Menschen, die in diesem Haus leben, nicht nur die Minuten und Stunden und Monate nach der Explosion erzählt, sondern eigentlich auch die Geschichte des ganzen Landes in diesem Text steckt. Da steckt wahnsinnig viel Tiefe drin. Es ist sehr differenziert und das ist eigentlich selten. Ich glaube, vielleicht könnte man das auch damit erklären, dass du lange in Beirut gelebt hast und fließend Arabisch sprichst. Was müsste denn der deutschsprachige Journalismus anders machen, um Lesern mehr solche Texte zu liefern, um die arabische Welt näher zu bringen?
Ja, so vielleicht nochmal kurz zu der Tiefe in dem Text oder dass es auch die Geschichte des Landes abbildet. Ich glaube, das liegt schon auch sehr fest an der Geschichte, wie sie war. Also nicht, wie ich sie aufgeschrieben habe, sondern was die Leute mir erzählt haben. Ne? Weil ich habe ja schon erwähnt, dass sie alle zu Beginn des Bürgerkriegs da eingezogen sind und alles. Und man einfach diese ganze Geschichte seit Anfang des Bürgerkriegs 1975 bis jetzt dann zu der Explosion irgendwie, das konnte man halt alles an den Menschen und an dem Haus erzählen. Und ich glaube, das war halt auch einfach sehr dankbar für mich als Reporterin, weil es halt eine sehr, weil es in dem Sinne eine einfache Art ist, eine sehr komplexe Geschichte dann auch aufzuschreiben durch die Menschen, ne? Aber zu deiner Frage, das ist eine riesengroße Frage und ich finde es immer schwierig, weil das dann manchmal so ein bisschen in so eine Pauschalkritik auch geht, weil man natürlich, man liest immer sehr viele gute Sachen und dann liest man auch sehr viele Sachen, die ja vielleicht weniger gut sind. Aber also etwas, was mir tatsächlich sehr hilft, ist wirklich die Sprache zu sprechen. Das ermöglicht mir nicht nur auf andere Themen zu stoßen vielleicht, sondern ja, einfach auch halt nicht immer, also man muss dann auch nicht immer suchen. Es passiert einem dann auch eher, dass man halt einfach mit jemandem quatscht und der erzählt einem was, wie es ja häufig ist, ne, im Journalismus. Und dann denkt man, ah, krass, das wäre ja eine gute Geschichte. Das war ja bei dem Haus genauso. Ich bin ja, zufällig war ich halt unterwegs mit dem Wissam, der auch vorkommt in dem Text, und der hat mich dann zu diesem Haus geführt. Und das hatte jetzt, also ich hätte die Geschichte schon auch machen können mit Übersetzerin, aber ich weiß gar nicht, ob ich das verstanden hätte in dem Moment, weil ich habe ja mit Dolly Kaffee getrunken und wir haben Arabisch geredet und sie hat mir einfach mal die ganze Geschichte erzählt. So. Und ich glaube, so, das passiert einem halt viel mehr, wenn man die Sprache spricht.
Wie kommt es denn, dass du Arabisch sprichst? Das ist ja eine Sprache, die wahnsinnig schwer zu lernen ist.
Ich habe mich einfach reingefuchst, glaube ich. Also ich habe irgend 2015, 16 habe ich, da habe ich ganz, also was heißt was anderes gemacht? Ich habe halt im Journalismus gearbeitet und ich glaube sogar, ich war fertig mit dem Studium, aber ich habe nichts mit dem Nahen Osten gemacht damals und dann einfach mal beschlossen, ich lerne jetzt mal Arabisch, weil das jetzt irgendwie wichtig scheint, mir zumindest. Und dann habe ich einfach angefangen und es hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe es aber eigentlich, ich habe mir das selber beigebracht. Ich habe eigentlich, also was heißt selber beigebracht? Ich habe viel mit Leuten gesprochen, aber ich war halt nicht an der Schule. Und ich glaube, ich habe es halt vor allem gelernt, weil ich es lernen wollte und weil ich irgendwie eben motiviert genug war, einfach dran zu bleiben und sehr viel mit Leuten geredet habe. Aber klar, am Anfang habe ich halt gar nichts verstanden. Und irgendwann ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist halt ohnehin immer das Wichtigste, dass man einfach die Motivation hat. Es geht gar nicht so fest darum, ob man es kann oder das Talent dafür hat, sondern einfach, dass man das will und dann auch durchzieht. Und ich glaube, so habe ich das gelernt.
Und wie kamst du dann in den Libanon?
Ah, das war einfach das Offensichtlichste. Ich meine, das war ja 2015, als irgendwie eine knappe Million Syrerinnen dann nach Europa kamen. Und was dann auch der Auslöser für mich war, dass ich irgendwie Arabisch lernen wollte, um einfach irgendwie besser mehr zu verstehen, glaube ich. Ich hatte plötzlich das Gefühl, das betrifft mich und das geht mich was an. Und ich wollte da gar noch nicht jetzt journalistisch damit arbeiten, sondern wirklich einfach nur für mich selber. Und ich bin dann nach Beirut gegangen, ich glaube einfach, weil das ist so das Nächste, wenn man dann findet, wenn es sich irgendwie um Syrien dreht, ist Beirut das Naheliegendste so. Ich meine, man kann auch nach Istanbul gehen, da ist ja auch eine große oder war auch damals eine große syrische Community, aber ich bin dann irgendwie nach Beirut, weil ich ja auch Arabisch lernen wollte und das ist schon, denke ich, ja, irgendwo auch kulturell vielleicht am nächsten dran, zumindest am, also sage ich jetzt mal so Damaskus deswegen bin ich irgendwie nach Beirut gekommen und weil halt ganz viele andere Länder schwieriger zugänglich sind, das ist ja bis heute so.
Erinnerst du dich an deine ersten Eindrücke in Beirut? Welches Jahr war das?
Das war 2016. Ich bin da mit dem Schiff eingereist, weil damals hatte ich unglaubliche Flugangst. Und ich bin mit dem Zug nach Griechenland. Ich war da irgendwie noch dann in Idomeni. Das war ja damals das große Geflüchtetenlager, das sich da an der Grenze gebildet hat, als die Grenzen alle zugingen auf dem Balkan. Dann war ich noch in Istanbul und dann bin ich mit dem Schiff vom Süden der Türkei nach Tripoli gefahren im Libanon und über Nacht und dann hat mich ein Pärchen aus Hamburg mit dem Auto, die haben mich dann mitgenommen nach Beirut und es war am Abend und es war so komisch, weil ich war halt davor, ich weiß nicht, irgendwie war ich so, ich glaube, ich habe was ganz anderes erwartet, weil wir sind so die Straße also die Küstenstraße nach Beirut reingefahren und da sind halt ganz viele Kaufhäuser und das war halt irgendwie, das hat alles geblinkt und da war Zara und da war weiß ich nicht was alles, vielleicht war es auch nicht Zara, sondern was anderes, aber irgendwie, ich war auch irgendwie so ein bisschen überfordert, weil ich glaube davor irgendwie in Idomeni war auch so 3 Wochen in diesem Lager und dann war ich irgendwie in dieser Stadt und ich habe das auch gar nicht so verstanden, ich glaube die ersten 2 Wochen, ich mochte die Stadt auch nicht wirklich damals, weil sie kein richtiges Zentrum hatte, ich habe mich da ein bisschen verloren gefühlt. Und ja, ich war eher froh, als ich dann auch wieder gehen konnte. Das hat sich dann erst später geändert, dass ich irgendwie auch gemerkt habe, was auch die schönen Seiten der Stadt sind oder warum sie auch wahnsinnig spannend und intensiv ist. Aber ganz am Anfang habe ich das gar nicht gemerkt oder gespürt.
Was liebst du denn an Beirut?
Ich glaube, das ist so, es ist so unglaublich kosmopolitisch. Also für mich, so fühlt sich das an, weil es irgendwie, wie soll ich das erklären? Es hat so, es ist wie, also rein optisch ist Beirut auf so Hügeln gebaut und dann ist es einfach so ein komplettes Chaos an Häusern. Es hat so alte Steinhäuser und dann hat es wieder irgendwelche Hochhäuser dazwischen und es ist einfach irgendwie alles. Dann hat man so Hochstraßen, die durch alles durchfahren und es ist überall ständig komplett dreidimensional. Und ich mag das total, weil ich aus der Schweiz bin und ich finde so die Gesellschaft in Beirut ist irgendwie ganz ähnlich, weil es so es ist so vielschichtig, es geht so alles ineinander rein und gleichzeitig existiert aber auch sehr viel einfach nebeneinander. Und ich glaube, es ist das irgendwie, also man kann in Beirut einfach von einem Stadtviertel ins nächste laufen und das Gefühl haben, man ist an einem komplett anderen Ort und es ist einfach so viel auf so kleinem Raum zusammen. Und ich glaube, das hat mich einfach immer fasziniert und deswegen gehe ich auch immer wieder zurück und deswegen bleibe ich auch immer dort hängen, weil es einfach immer noch mehr und noch mehr und noch mehr zu entdecken gibt.
Vor kurzem warst du ja auch wieder in Beirut im Sommer und hast da deine Tochter mitgenommen, um dort Geschichten zu recherchieren. Sie ist ja erst ein bisschen über ein Jahr alt und ihr wart zu zweit unterwegs. Es gibt in deutschen Medien tatsächlich sehr wenige Journalistinnen, die aus dem Ausland berichten und Mütter sind. Traust du dich da was sich sonst eigentlich fast keiner traut?
Ich glaube, das Problem ist, was eher noch im freien Journalismus gibt es wenige, also man kann mich korrigieren, aber ich kenne sehr wenige Frauen, die jetzt in der gleichen Region, wo ich es kenne, wo ich es weiß, unterwegs sind und Kinder haben. Und ich glaube, das liegt in erster Linie an den prekären Bedingungen, die dieser Job, also die das sowieso einfach sind. Und ja, das ist auch ein Riesenthema, aber wenn ich es mir halt so überlege, ich höre ganz häufig irgendwie von Kolleginnen, die dann sagen, ja, jetzt gerade passt es halt super in mein Leben, weil ich bin jung, ich bin unabhängig, ich habe Lust, noch ein paar Jahre zu reisen und ganz viele Geschichten zu machen und an verschiedene Orte zu gehen. Und irgendwann habe ich dann Kinder und dann geht es nicht mehr. Und ich verstehe genau wieso, weil bei mir war das genau gleich, bevor ich halt schwanger wurde. Und ich war so überzeugt davon, dass man diesen Job nicht machen kann, wenn man mal ein Kind hat. In meinem Kopf war einfach, ich mache das jetzt noch so lange, bis ich keinen Bock mehr habe und dann kann man drüber nachdenken. Oder ich habe die Frage auch einfach rausgeschoben, weil es halt, ich glaube, weil schon eigentlich ohne Kinder dieser Job komplett prekär ist und eigentlich nicht machbar ist. Ich meine, fast alle, die ich kenne, wenn man im Ausland ist, geht es manchmal noch ein bisschen besser, wenn man tiefere Lebenshaltungskosten auch hat. So habe ich das ja auch irgendwie jahrelang gemacht, dass ich tiefe Ausgaben hatte. Aber jetzt, ich meine, ich lebe wieder in der Schweiz, ich bezahle eine Monatsmiete und eigentlich kann ich mir das von den Honoraren, die ich von meinen Texten kriege, nicht leisten. Und es geht halt nur, weil ich halt hier noch einen Nebenjob habe und da noch einen Nebenjob. Aber eine Altersvorsorge zum Beispiel kann ich mir gar nicht aufbauen. Und das trifft ja alles schon zu, wenn man keine Kinder hat. Und wenn man dann aber auch noch Kinder hat, ist es irgendwie das alles, also das auf sich nehmen und das irgendwie, also das alles auf sich nehmen, das ist dann irgendwie eben schon ohne Kinder zu viel, aber eigentlich mit Kindern dann, ich denke, kaum machbar in den Köpfen von vielen. Und es ist es ja tatsächlich auch. Also,
aber du machst es ja trotzdem. Du erzählst gerade ganz lange, warum es unmöglich ist, um dann am Ende zu sagen, ja, du machst es trotzdem.
Genau, also ich kann vielleicht mal kurz beschreiben, wie ich es halt jetzt mache, damit man so ein klareres Bild hat, weil sonst kann man, also ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, jetzt bevor ich ein Kind hatte. Und ich meine, also ich habe jetzt, was ich vorher 3 Jahre lang nicht hatte, eine eigene Wohnung. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ich habe jetzt eine Basis und die ist jetzt auch in der Schweiz. Ich meine, die hätte auch irgendwo sonst sein können, aber in meinem Fall hat es am meisten Sinn gemacht. Und dann ist tatsächlich die Frage, geht man nach wie vor auf Reisen? Und ich glaube, viele würden dann versuchen, ohne die Kinder irgendwo hinzugehen. Und dann wartet man halt meistens ein Jahr, anderthalb, bis man wieder loszieht, weil man halt nicht sein halbjähriges Kind irgendwie 2 Wochen alleine zu Hause, also nicht alleine, aber halt bei irgendjemandem lassen will. Und ich wollte halt nicht so lange warten und habe sie halt deshalb mitgenommen. Und ich bin auch alleine gegangen, weil mein Partner nicht mitkommen konnte, so lange Zeit. Und ich weiß nicht, ich habe es halt, also ich habe mir irgendwie vorgenommen, als ich schwanger wurde, ich will das einfach versuchen. Einfach mal, um zu gucken, ob es geht. Und vor allem, weil ich halt jetzt nicht aufhören will. Und ich muss sagen, es geht in dem Sinne, dass ich halt Ich kann physisch nach Beirut gehen mit meiner Tochter. Ich kann Interviews führen und sie mitnehmen. Das ist das, was ich gemacht habe. Ich kann die Texte abends aufschreiben oder wenn irgendjemand mal babysittet und dann habe ich irgendwie Zeit oder wenn sie in die Kita geht. Das geht alles. Aber das Problem ist ja nach wie vor, und das ist das, was ich eben meinte, dass es nicht nachhaltig ist. Ich weiß einfach nicht. Also so wie ich sie im Moment mache, ist das ein Modell für die nächsten 2-3 Jahre, aber es ist kein Modell für die nächsten 20 Jahre, weil ich damit nicht genug verdiene. Aber ich denke, also das, was auf jeden Fall geht, ist, und das, was viele vielleicht denken, dass es schwierig ist, ist halt die Tochter mitnehmen nach Beirut und dann, ja, mit dem Auto rausfahren und dort auf einen Biobauernhof und ein Interview machen. Das geht natürlich. Also das kann man machen.
Wie reagieren dann die Leute, wenn du da mit deinem Kind ankommst? Also hat das vielleicht auch was Normaleres fast im Libanon, als wenn du das in der Schweiz machen würdest?
Das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich arbeite seit fünf Jahren eigentlich nur im Nahen Osten. Und im Libanon war das so, dass meistens werde ich sehr herzlich empfangen. Und man räumt ihr auch immer den Platz ein, den sie braucht. Also man bringt irgendwie Spielsachen und wir nehmen dann auch immer Rücksicht auf sie. Also ja, das ist halt, man muss halt von den Leuten irgendwie, also es braucht ein bisschen mehr Flexibilität, weil man ein bisschen mehr Zeit braucht unter Umständen, weil manchmal muss man abbrechen, wenn es nicht geht. Also wenn meine Tochter dann gerade zu dem Zeitpunkt müde ist, dann kann ich halt vielleicht 20 Minuten das Gespräch machen und mache den Rest noch am Telefon, weil wir dann einfach gehen müssen, weil es halt nicht mehr geht. Und das braucht sehr viel, ja, Flexibilität meinerseits, aber das mache ich natürlich, weil es ja meine Tochter ist, aber auch von den Gesprächspartnerinnen. Und ich habe es einfach so gemacht, dass ich den Leuten jeweils vorhin geschrieben habe und einfach meinte, hey, ich bin hier mit meiner Tochter und wäre es okay, wenn sie mitkommt? Und das war dann meistens, war das überhaupt kein Problem. Aber ich kann nicht beurteilen, ob das die Leute tatsächlich auch gestresst hat oder und sie das dann einfach nicht gesagt haben. Das weiß ich natürlich nicht. Aber es war erstaunlich problemlos. Es hat meistens auch so gut hingehauen, dass ich halt irgendwie auch eine Stunde reden konnte und meine Tochter sich auch so lange beschäftigen konnte. Ja. Aber etwas, was mir ganz wichtig war, ist, also ich würde zum Beispiel nicht jetzt eine Woche eine Recherche planen und jeden Tag 5 Interviews und dann meine Tochter mitschleppen. Also das würde ich auf keinen Fall mit ihr machen. Das würde ich dann eher ohne sie machen. Ich habe mir bewusst so viel Zeit genommen, wie ich halt gebraucht habe. Ich war insgesamt oder wir waren 2 Monate da und ich habe an den meisten Tagen habe ich ein Interview gemacht, wenn überhaupt, höchstens 2. Und auch immer wieder Tage, wo wir einfach für uns waren und sonst Sachen gemacht haben. Das war sehr, sehr wichtig.
Ja, also irgendwie so, wie du das beschreibst, hört sich das an, als ob es doch auf eine sehr merkwürdige Weise möglich ist und auch irgendwie eine große Inspiration für alle Frauen, die Mütter sind, einfach weiterzumachen und schauen, was passiert. Freier Auslandsjournalismus ist ja doch eine sehr, sehr harte Branche mit auch viel Konkurrenz. Ist das schwierig, mit dieser Doppelbelastung da mitzuhalten?
Ja, also emotional ist es für mich im Moment sehr schwierig. Also ich bin unglaublich froh, habe ich das gemacht mit Beirut, weil ich meine, bevor ich es gemacht habe, und ich denke, das ist so ein bisschen wie mit Arabisch lernen. Alle Leute sagen dir, das kann man nicht lernen, das ist viel zu kompliziert. Und irgendwie mit einem Kind auf Recherche gehen, irgendwo halt jetzt nicht in der Schweiz oder in Deutschland, obwohl es dort vielleicht ähnlich schwierig wäre. Aber da würden auch alle vielleicht sagen, das geht nicht. Und manchmal muss man es einfach mal probieren, ob es nicht vielleicht doch geht. Und man findet meistens einen Weg und es muss ja im Endeffekt nur für mich und für meine Tochter stimmen. Es muss für niemanden sonst stimmen. Und wenn das für uns beide passt, dann können wir das durchziehen. Aber du hast ja gefragt wegen dieser Doppelbelastung. Und also abgesehen davon, dass es streckenweise oder stellenweise sehr gut funktioniert hat, wie jetzt die 2 Monate in Beirut, ist es insgesamt natürlich schon, also es stresst mich natürlich, einfach weil ich weiß, ja, ich bin jetzt anders eingebunden als vorher und ich habe ganz viele Ideen, die ich aber jetzt nicht machen kann oder auf die lange Bank schieben muss, weil ich sie nicht mit meiner Tochter machen kann. Ja, also es gibt ganz viele Sachen, die kann ich halt mit ihr nicht machen. Und da muss ich einfach warten, bis ich bereit bin, sie 2 Wochen bei meinen Eltern oder bei ihrem Vater zu lassen, was ich im Moment nicht bin. Und das ist schon schwierig. Und es ist auch, ich meine, du hast die Konkurrenz erwähnt. Das ist natürlich etwas, ich glaube, das stresst uns ja alle immer mal wieder. Und das ist manchmal auch eher ein subjektiver Stress, das ist klar. Aber trotzdem ist natürlich dieses Gefühl von, ich würde gerne jetzt das machen und ich kann aber gerade nicht, weil ich hier mit meiner Tochter bin, dann ist es natürlich auch ein Stress, irgendwie zu wissen, dass alle anderen keine Kinder haben und halt total ungebunden sind und das machen können. Aber das ist ja immer auch irgendwo eine Illusion, von der man sich lösen muss. Weil selbst wenn man keine Kinder hat, kann man dieses Gefühl haben von, ich bin jetzt in Situation XY und kann jetzt nicht das machen, was ich will. Und dann hat man das Gefühl, dass aber alle anderen gerade in dem Moment genau das machen werden. Und das ist ja nicht so. Und ich glaube, da muss man einfach einen Weg finden, damit umzugehen. Und das Zweite, was halt sehr wichtig ist, das ist jetzt wieder eher ein konkretes Problem, mit wie ist eigentlich dieses Berufsfeld organisiert, und hier sind wir wieder beim schlecht bezahlten freien Journalismus. Es muss natürlich auch möglich gemacht werden. Also ein Grund, warum viele sich das nicht antun, ist halt schlicht, weil man es sich nicht leisten kann und auch nicht leisten will. Und ich denke, hier ist einfach sehr wichtig, also ein Beispiel, wenn ich halt irgendwie in den Libanon gehe und dann brauche ich jemanden, der nach meiner Tochter schaut, während ich arbeite, oder vielleicht muss ich mal irgendwo hin und kann sie nicht mitnehmen und ich brauche halt einen Babysitter oder eine Babysitterin. Und ich finde, das sind halt so Sachen, die müssen eigentlich selbstverständlich dann als Spesen übernommen werden, ja. Und das sind so kleine Sachen, aber ich finde auch so ein bisschen, worüber reden wir eigentlich? Also wo komme ich mit den Babyspesen irgendwie an, wenn es nicht mal normal ist, dass irgendwie die Spesen generell bezahlt werden von Freien im Ausland? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass es nicht der Normalfall ist, wenn ich als Freie irgendwo hingehe, dass meine Spesen übernommen werden von meinen Abnehmern. Das ist einfach unglaublich. Und da finde ich, ist das, also das Verständnis ist schon so weit erodiert bei vielen Redaktionen, dass das eigentlich normal sein müsste, dass sie dich wahrscheinlich einfach schräg anschauen, wenn du sagst, ja, ich habe aber noch mein Kind dabei und ich muss irgendwie gucken, dass das betreut ist, wenn ich sie halt nicht mitnehmen kann. Und das müsste halt viel normaler sein, dass man auch sagen kann, hey, ich kann es nicht anders machen, als dass ich jetzt meine Tochter mitnehme. Anders kann ich meinen Job nicht machen, sonst müsste ich mir einen anderen suchen. Und wenn ihr halt was wollt von mir, dann ist es ganz selbstverständlich, dass ihr mir das auch ermöglicht, dass ich sie mitnehmen kann. Und also genau so, wie das bei Angestellten irgendwie normaler geworden ist und auch noch normaler werden muss, dass das einfach mit einberechnet werden muss, dass manche Leute Kinder haben und anders eine andere Flexibilität brauchen und anders unterwegs sind als Leute ohne Kinder. Genauso muss das bei Freien mit einbezogen werden. Und ich glaube einfach, da fehlt ziemlich das Verständnis, und es fehlt auch das Verständnis, weil man als Freie einfach auf sich selbst gestellt ist und die Redaktionen sich ja selten verantwortlich fühlen. Und das, finde ich, einfach muss sich ändern, weil die Redaktionen haben eine Verantwortung für ihre freien Mitarbeiterinnen.
Ja, das ist sehr nachvollziehbar, dein Ranting. Also es schnürt sich in mir zusammen, wenn ich dir zuhöre. Darf ich fragen, ich weiß gar nicht, ob das eine legitime Frage ist, was so ein Traumprojekt von dir wäre, das du jetzt machen würdest gerne in der nächsten Zeit? Oder willst du da nicht drüber sprechen?
Also ich habe natürlich ganz, ganz, ganz viele, ganz viele Ideen. Gib mir eine Top 3.
Wenn es so viel...
The Top 3! Ich bin nicht sicher, ob ich auf diese Frage mit konkreten Ideen antworten möchte, aber ich kann es vielleicht ein bisschen allgemeiner formulieren. Also ich bin im Moment so, weil ich eben jetzt ein Kind habe, und also ich überlege mir schon sehr häufig, wie will ich mich neu aufstellen oder wie kann ich mich breiter aufstellen und auch, was ist mir eigentlich noch so richtig wichtig, ne? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die man nicht vergessen darf und die stelle ich mir im Moment viel. Was sind eigentlich so Sachen, weil wenn man ein Kind hat, muss man ja plötzlich anfangen zu priorisieren und ganz viele Sachen kann man gar nicht mehr machen. Also die ganzen Tagträume von, ach, ich könnte eigentlich irgendwann mal noch so Theaterdramaturgie machen. Also man muss sich dann einfach überlegen, was sind so meine Top 5, also jetzt nicht an Artikelideen, sondern an Projekten, die man im Leben unbedingt machen will. Und die darf man dann auch nicht vergessen, so sehe ich das. Man kann es auch ganz anders machen, natürlich.
Und die wären?
Genau, ja. Und ganz generell, also ich habe so eine Buchidee, die mir irgendwie im Kopf rumschwirrt, aber da muss ich erstmal selber irgendwie ein bisschen mir klar werden, ob und wie ich das machen kann oder will. Und das wäre natürlich etwas, wo ich jetzt nicht unbedingt nochmal reisen müsste oder halt nicht, man kann irgendwie viel auch von hier aus machen. Ansonsten, ich habe so eine Idee, das habe ich auch schon seit Jahren, will ich mal was zum Mittelmeer machen. Und da habe ich jetzt eigentlich eine ziemlich konkrete Idee, was ich da machen will. Und das würde ich eigentlich gerne angehen, aber das ist jetzt echt so ein bisschen nicht meine erste Priorität gerade. Meine erste Priorität im Moment ist, irgendwie so einen Modus zu finden, wie ich eben mit meiner Tochter weiterarbeiten kann und irgendwie so viel, also das machen kann in meiner Arbeit, dass ich finanziell durchkomme, dass ich die Miete bezahlen kann. Das klappt im Moment alles, aber ich will es ja so machen, dass es auch länger, mittel- und längerfristig irgendwie funktioniert. Also da irgendwie ein bisschen solider werden und gleichzeitig regelmäßig den Themen nachgehen, die mir am Herzen liegen, weil deswegen macht man das ja alles irgendwie.
Würdest du sagen, du bist eine ganz wertegeleitete Journalistin? Das kommt mir nun gerade zu dieser Frage.
Inwiefern?
Ja, weil du gesagt hast, deswegen macht man es.
Ach so. Ja, ich meinte jetzt eher, ich mache es ja für mich selber. Also da mache ich mir schon keine Illusion, dass ich diesen Job vor allem mache, weil ich dafür brenne, ist auch schon wieder eine Floskel, aber es ist halt schon so.
Kannst du ja sagen.
Ich mach das.
Ist ja auch der tollste Job der Welt.
Genau, ich mache das wahnsinnig gerne und das ist meine erste Motivation und ich finde es auch überhaupt nicht falsch. Ich finde es richtig. Und dann muss man es natürlich richtig machen wollen. Das ist völlig klar. Und ich bin insofern wertegetrieben, dass ich weiß ganz klar, was ich machen würde und was ich nicht machen würde. Mir ist der Respekt vor den Leuten, mit denen ich rede und die ihre Geschichten mit mir teilen, wahnsinnig wichtig. Ich habe auch schon ganz häufig, also das heißt ganz häufig, aber es ist immer wieder mal vorgekommen, dass ich dann Leute nicht reingenommen habe oder dass ich Geschichten nicht geschrieben habe, weil ich einfach gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie nicht, da fühlen sich die Leute nicht wohl damit oder es geht halt irgendwie nicht und das muss selbstverständlich sein. Aber das ist auch so, das ist gar nicht etwas, was ich mich fragen muss, sondern das ist einfach selbstverständlich, dass man so arbeitet. Und ansonsten Werte getrieben, also falls deine Frage darauf abzielt, so ob man irgendwie auch was bewirken will mit der eigenen Arbeit, dann ist es vielleicht. Ja, ich meine, das ist wieder ein Riesenthema, ne? Wer ist irgendwie berechtigt, welche Geschichten zu erzählen und bin jetzt ich als Schweizerin überhaupt berechtigt, in den Libanon zu reisen und irgendwie diese Geschichte von diesem Haus zu erzählen, ne? Ich meine, natürlich frage ich mich das auch und ich habe einfach für mich selber, beschlossen, dass ich das mache und dass ich das halt so gut wie möglich versuche zu machen und ich denke, was mir wichtig ist, ist so nicht immer die, auch mal andere Geschichten versuchen zu erzählen oder auch mal Geschichten, also auf ganz verschiedene Arten, ich kann es gerade nicht so richtig formulieren, aber weißt du, auch mal einfach eine Geschichte von einer Person erzählen, die vielleicht einem jetzt gar nicht so ins Auge springen würde, aber einfach weil sie bemerkenswert ist auf ihre Weise, aber vielleicht auch alltäglich und vielleicht jetzt nicht die, was jetzt nicht so wie diese Geschichte von diesem Haus, wo so alles drin steckt, sondern halt einfach ja, ein bisschen alltäglicher und normaler. Und ich glaube, dafür fehlt ja häufig der Raum. Es muss ja dann immer die perfekte, große, ideale Geschichte sein, damit dafür dann auch der Platz geschaffen wird. Und ich finde, da muss man irgendeinen Weg finden, dass man auch mit Geschichten, damit einfach die Geschichten diverser werden, die wir erzählen, ne?
Hast du da eine Geschichte, an die du gern zurückdenkst, die ein Beispiel dafür ist, die du gemacht hast in den letzten Jahren?
Ich habe letztes Jahr eine Geschichte geschrieben von einem syrischen Geflüchteten, der im Libanon war. Und der hat dann beschlossen, dass, das war so ein bisschen ein Phänomen, aber auch kein riesiges Phänomen, weil halt mit der Wirtschaftskrise die Situation so untragbar geworden ist für viele und vor allem natürlich auch für viele syrische Geflüchtete im Libanon, dass halt viele weg wollen. Also es wollen eh alle weg, aber die Syrerinnen, die haben tatsächlich, wenn sie nicht mit dem Boot von Tripoli aus Richtung Zypern zum Beispiel fahren, ist deren einzige Möglichkeit fast immer über Syrien zurück und dann irgendwie weiter in die Türkei und dann meistens Richtung Europa. Oder das ist so die Idee von vielen. Und ich habe einfach gehört, dass es viele Leute gibt, die das irgendwie probieren und die dann zurück nach Syrien gehen und die dann, das ist ja eigentlich schon Wahnsinn, ne? Dass die Leute, weil es ihnen im Libanon so schlecht geht, bereit sind, wieder zurück nach Syrien zu gehen, um dann quasi woanders hinzugelangen, weil es der einzige Weg ist. Und dann habe ich halt gehört, der eine wurde irgendwie an der Grenze vom Regime verhaftet und ist verschwunden. Der andere ist irgendwie nach Deir ez-Zor und weil er dann fürs Militär natürlich aufgeboten ist, ist er irgendwie nicht mehr weggekommen und der sitzt jetzt einfach bei seinen Eltern zu Hause und kommt halt nicht mehr raus, obwohl er eigentlich in die Türkei wollte. Und ich habe dann die Geschichte aufgeschrieben, von einem, der dann nach Idlib ist, im Nordwesten Syriens und der dort beim Grenzübertritt in die Türkei in dem Fluss, dort in dem Grenzfluss ertrunken ist. Und für mich war das so, das war irgendwie so, ich fand es auch ganz schwierig aufzuschreiben, weil das ist so eine Geschichte, die würde uns gar nicht erreichen. Der wollte zwar zu seinem Bruder, der in Deutschland ist, und der ist aber nicht irgendwo zwischen der Türkei und Griechenland im Mittelmeer ertrunken, weil da haben wir ja dann das Gefühl, das ist unsere politische Verantwortung. Der war zwischen Syrien und der Türkei. Der ist gar nicht aus Syrien geflohen, der ist aus dem Libanon geflohen, obwohl er Syrer ist. Und das ist irgendwie schon so, das ist ja schon wahnsinnig kompliziert, das zu erklären. Und ich fand es aber einfach so krass, weil das ist ja ein Mensch, der gestorben ist und der war auf dem Weg nach Deutschland, weil er nicht mehr da sein konnte, wo er war. Und ich fand es halt so krass, dass diese Geschichte, die an sich so tragisch ist, dass die es gar nie zu uns schaffen würde, weil sie also in keiner Statistik, in keiner Form, weil sie eben so weit weg irgendwie schon geendet ist. Und deswegen habe ich sie aufgeschrieben. Und ich glaube, das ist so etwas, es dauert 5 Minuten, das zu erklären. Und gerade deswegen ist es kompliziert. Aber gerade deswegen finde ich, auch solche Geschichten müssen Platz haben, weil sie ja trotzdem auch was mit uns zu tun haben. Und selbst wenn sie es nicht hätten, sind sie es wert, erzählt zu werden. Und das ist so ein Beispiel von einer Geschichte, die ich erzählen wollte, aber die halt irgendwie Ecken und Kanten hatte und jetzt nicht einfach ins Schema gepasst hat. So.
Aber wie überzeugst du dann Redakteure und Redakteurinnen von der Relevanz und von der Wucht dieser Geschichte, wenn ganz oft gesagt wird, ja, das ist hier nicht direkt unsere politische Verantwortung, hat mit uns nichts zu tun. Wie schaffst du es denn trotzdem zu sagen, hey, ich will das machen und ihr müsst mich dafür bezahlen?
Ja, also diese Geschichte habe ich bei der Wochenzeitung veröffentlicht und in der Schweiz und mit der arbeite ich regelmäßig zusammen. Und ich glaube, deswegen war das einfacher für mich zu sagen, ich will das machen und ich finde das wichtig. Und weil wir ein gutes Vertrauensverhältnis haben, haben sie mir geglaubt und mich das machen lassen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich das habe. Und ich denke, das ist auch wichtig jetzt generell, wenn man frei arbeitet, dass man auch solche Arbeitsbeziehungen aufbauen kann, dass man eben nicht immer bei Null anfangen muss, sondern dass man dann irgendwann auch gewisse RedakteurInnen auf der anderen Seite hat, mit denen man sich vielleicht auch mal austauschen kann und denen man eben vertraut. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ich habe es gar nicht woanders versucht, deswegen weiß ich nicht, ob ich die Geschichte anderswo untergebracht hätte oder nicht. Vielleicht aber auch nicht, das kann ich gar nicht beurteilen.
Vielen Dank, Merit. Wir kommen jetzt auch zum Abschluss, dass du dir die Zeit genommen hast. Und natürlich vielen Dank an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Zum Abschluss würde ich gerne noch auf unsere Shownotes verweisen. Da findet ihr die Links zu allen sozialen Netzwerken unserer Gesprächspartner und natürlich zu unserer Reportageschule. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Ciao, ciao.
Ciao, danke.